Die heutige Episode wird präsentiert von der Koro Drogerie. Koro ist eine Online-Drogerie für Trockenfrüchte, Nüsse, gesunde Snacks, Superfoods und vieles mehr. Da gibt es alles fürs Müsli, Kokoschips ohne Zuckerzusatz, Hanfsamen, ganz viel gesundes Zeugs. Superfood halt. Koro setzt auf Top-Qualität, überspringt Handelswege und bringt die Produkte direkt vom Bauern zum Verbraucher. Das alles bei fairen Preisen. Transparenz und offene Kommunikation. Bei Koro weiß man, woher das Produkt kommt und wie sich der Preis zusammensetzt. Mit dem Rabattcode Filterkaffee bekommt ihr 5% Rabatt bei eurer Bestellung auf korodrogerie.de. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist interessant? Was ist von Gesprächswert? Außer Donald Trump. Worauf sollten wir achten? Und das bespreche ich nicht alleine, denn bei mir ist heute ein Gast, der ist Journalist und Buchautor, Chefredakteur und Sprecher der Geschäftsführung der Weltgruppe und Nemesis der Klimabewegung. Guten Morgen, Ulf Poschert.
Hallo, Micky.
Ulf, man hat jetzt Bilder gesehen von Silvio Heinevetter. Kai Diekmann badet regelmäßig in eiskaltem Wasser. Wann gibt es die ersten Eisbade-Selfies von dir?
Nie. Ich finde Selfies einen echten Albtraum. Es gibt auch so gut wie überhaupt keine von mir. Ich weiß nicht, was mit den Menschen passiert ist, dass sie, egal wo sie jetzt sind, ob sie im Club, im Museum, in der Botschaft, im Parlament oder auch in schicken neuen Redaktionsgebäuden wie dem unseren gewissermaßen gar nicht mehr durch die Welt laufen, sondern die Welt nur noch im Spiegel des Handys sehen, durch das sie Selfies von sich in dieser Welt machen. Und ich staune, freue mich aber über das Glück, das das scheinbar bei vielen Menschen auslöst.
Damit sind wir im Grunde genommen schon auch im Kapitol in den USA, wo es ja auch ein Selfie gab, eines, nennen wir ihn wohlwollend, Demonstranten mit einem Polizisten. Und wir kommen
hierzu. Ich glaube, es ist ein Terrorist.
Ich glaube, es ist ein Terrorist. Da werden wir jetzt direkt drüber reden, in dieser Kategorie.
Die Schlagzeile des Tages.
Demokraten verlangen Trumps Absetzung durch das Kabinett, das schreibt die Zeit. Um Donald Trump aus dem Weißen Haus zu entfernen, setzen die Demokraten zunächst auf Vice President Mike Pence. Doch die stellen ihm und der Ministerrunde ein Ultimatum. Ja, Chuck Schumer, der Fraktionschef im Senat, hat die sofortige Absetzung von Donald Trump gefordert. Zitat, was gestern im US-Kapitol passiert ist, war ein Aufstand gegen die Vereinigten Staaten, aufgehetzt durch den Präsidenten. Also ich sag's mal so, jetzt sind es noch ungefähr 14 Tage bis zur Amtsübergabe. Also es wird langsam eng für Donald Trump, noch ins Amt hineinzuwachsen, oder?
Ja, ich glaube, er hat das Amt nie als das wahrgenommen und ernst genommen in der Art und Weise, wie es seine Vorgänger gemacht haben. Er war von Anfang an ganz mit sich beschäftigt. Er hatte seine eigene Vorstellung von dem, was er als Präsident umsetzen will. Und ich glaube, so unsere Vorstellungen von einem souveränen US-Präsidenten, ob sie jetzt ein Demokrat wie Kennedy oder ein Republikaner wie Ronald Reagan ist. Das waren, glaube ich, so Dinge, mit denen er von Anfang an nichts anfangen konnte. Wie crazy er eigentlich ist, hat man gestern gemerkt, oder vorgestern war es ja, als er da alleine im Garten des Weißen Hauses stand und diese komische Rede an diese Mobster gehalten hat und gesagt hat, we love you, you are special people. Und das war eigentlich der Moment.
Special, ja. Special, das klingt aber ein bisschen nach Aktion Mensch. Also das ist ja wirklich unglaublich. Vor allem, was will er denn jetzt erreichen? Also einerseits animiert er...
Ich glaube gar nichts mehr. Ja. Ich glaube, da ist nichts mehr. Ich glaube, das ist eine totale Leere. Und ich fand ja auch, und so habe ich es heute auch in der Welt kommentiert, ich fand diesen Moment, dass da Menschen waren, die eigentlich von der Geschichte und vom Fortschritt schon auf das Nebengleis geschoben worden sind. Denen gehört nicht die Zukunft des Landes, denen gehört nicht die Zukunft der Gesellschaft,
ja,
denen gehört nicht die Zukunft der Modernisierung, von Innovation, all diesen Dingen. Diese Menschen stürmen da nochmal sozusagen eine Weltbühne, versuchen nochmal einen Punkt der Geschichte zu machen und erledigen sich dabei gleich mit. Und ihr Präsident tut das zur selben Zeit mit so einer vollkommen gestörten Nachricht, die er da, ich weiß nicht, ob das nur noch von Melania gefilmt wurde, weil das sah ja aus, als hätte es irgendwie ein 12-Jähriger aufgenommen. Mhm. Das wurde dann gesendet. Und dann ist es Twitter. Ich meine, irgendeine soziale Plattform, auf der du dich ja viel rumtreibst, nicht so wie ich. Und die sagt, nee, Schluss, das zeigt mir nicht mehr, der ist gesperrt. Also ich meine, das ist so, wie wenn der mächtigste Mann der Welt auf einmal Kaufhaus-Cop geworden ist und seinen Taser weggenommen bekommt.
Aber es ist, also für viele war es ein Akt des Terrors, für mich auch. Für Trump war es aber doch irgendwo auch so eine Art Erntedankfest, denn es ist ja schlussendlich der konsequente Schlusspunkt seiner Amtszeit, die ja im Grunde genommen nichts anderes als Ende haben konnte, als das, was wir da gesehen haben. Interessant fand ich, dass jetzt die Rede von Mitch McConnell, also dem ehemaligen Mehrheitsführer im Senat, also der ja dann sich sehr klar davon distanziert hat, aber halt eben auch erst jetzt, dass sie unter anderem dann von Peter Altmaier ja auch gefeiert wurde als großartige Rede, staatsmännisch und klar und mutig, wo ich sage, das ist so ein bisschen, als würde man die Ratten auf dem sinkenden Schiff jetzt für ihre tolle CrossFit-Performance runter vom Kahn loben. Also, dass jetzt alle Republikaner sich davon distanzieren, weil sie natürlich auch wissen, dass die Konservativen, die auch im Zweifel mit Trump sympathisiert haben, das auf keinen Fall mehr mitgehen wollen. Das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, oder?
Ja, nein. Ich glaube, bei solchen historischen Prozessen, da wissen wir Deutschen ja Bescheid, gibt es einen sehr guten Dokumentarfilm von Stefan Aust über den Tag, als die Mauer aufging. Ich glaube, es gibt in solchen historischen Momenten schon so Verdichtungen von Verantwortung, wo so eine Rede wie die von Mitch McConnell, ich habe sie mir auch angeguckt, ich fand sie auch bemerkenswert. Man fragt sich, was er die vergangenen 4 Jahre gemacht hat. Ja. Ich glaube, er wollte nur sicherstellen, dass in all dem Wahnsinn jetzt nicht noch ein Wahnsinn passiert, dass in seiner Verantwortung dort durch die unsicheren Kandidaten bei den Republikanern noch mehr anbrennt. Also ich gebe dir recht, für unsere Wahrnehmung als Middle of the Road, liberale Westeuropäer, alles ein großes Reich des Unverständnisses. Aber was Altmaier damit gemeint hat, das kann ich schon nachvollziehen. Das war trotzdem eine gute und klare und unverständliche Rede. Die Zeitachse, klar, kann man so sehen wie du. Ja. Habe ich auch so kommentiert heute. Ja, ist es Opportunismus oder ist es einfach dann an dem Punkt auch so eine Überzeugung? Vielleicht brauchen Menschen auch wirklich, kennt man ja aus Beziehungen, dass man so lange dran glaubt, bis eigentlich schon alles kaputt ist. Im letzten Moment erkennt man es. Und ich finde dasselbe bei Mike Pence. Ja. Kann man jetzt sagen, ja Mann, Alter, du standst jetzt 4 Jahre neben den Typen, hast ja den ganzen Wahnsinn reingezogen. Aber trotzdem dieser Brief, den Mike Pence geschrieben hat, und auch sich in diesem alles entscheidenden Moment für einen Vizepräsidenten, sich demjenigen zu verweigern, dem er bislang relativ devot gegenüberstand. Also man kann es logischerweise kritisieren und ich würde niemanden kritisieren, dass er es kritisiert.
Klar.
Man kann aber auch den Moment sehen und sagen, thank God, stell dir vor, da wäre jetzt jemand gewesen, der sagt, ey geil, komm, wir lassen es nochmal richtig scheppern. Und wir verschieben diesen Termin, was ja unter Umständen möglich gewesen wäre. Insofern, ich verstehe deine Kritik. Ich finde es trotzdem interessanter, nur genau anzugucken, wie Leute in solchen Situationen reagieren. Und deswegen fällt mein Kritiklevel da nicht so hoch aus.
Mhm. Du hattest in deinem Kommentar unter anderem auch geschrieben, eine Politik gegen die Trump-Wähler wäre fatal. Die Meinungsmacher in den USA, die zusammen mit den Ivy League-Universitäten zuletzt stark nach links gerutscht sind, müssen sich fragen, ob sie das spalterische Klima weiter anheizen wollen. Also das heißt, speziell bei euch ging es auch immer wieder relativ stark auch gegen links, auch in diesem Kommentar. Die Frage ist, hast du das Gefühl, dass die Linken das spalterische Klima weiter angeheizt haben? War es nicht zuletzt so, dass gerade Biden, Harris und die linken Meinungsführer sich doch sehr um Ausgleich, um Mäßigung bemüht haben? Also du weißt natürlich, was du dir heute wirst dafür anhören können, wenn du sagst, ja, aber die Linken haben das spalterische Klima angeheizt. Ja. Meinst du, das kann man so schreiben?
Ja, ich glaube,
also offensichtlich meinst du, sonst hättest du es nicht geschrieben, aber ich finde den Zeitpunkt etwas seltsam.
Ja, verstehe ich auch. Ich glaube, was wir gesehen haben, steht am Ende von der Entwicklung von sich aufschaukelnden Extremen. Und natürlich, wer sich im Laufe der Black Lives Matter Demonstrationen das Brandschatzen auf die schweren Ausschreitungen angeguckt hat, auch sprachlich, was passiert ist. Ich verweise nochmal auf den fantastischen Text von Barry Weiss bei uns, oder die beiden Texte, jemand, die als jüdische Intellektuelle in der New York Times sozusagen sich über Antisemitismus beklagt und auch deutlich macht, dass man ihr sozusagen den Vorwurf macht, sie wäre Nazi, die ganzen identitätspolitischen Irrsinns Studiengänge an den Ivy League Universitäten. Natürlich.
Sind es Irrsinnstudiengänge?
Ja, natürlich. Findest du? Ja, klar. Das ist alles ein esoterischer Quark in vielen Punkten. Es ist eine reaktionäre Konzeption von Identität, die im Zweifelsfall.
Aber es führt ja nicht zu dem, was wir gestern im Kapitol gesehen haben.
Es führt im Zweifel als
unsinnig erachten, aber.
Ja, es führt nicht zu Ausschreitungen in der Form, aber es führt eben auch zu Ausschreitungen. Und es führt eben, und da haben wir jetzt so viele Interviews, wir dokumentieren das ja, was an den Universitäten passiert, ja. Und ein Geist der Unfreiheit, absurder Debatten, die dort stattfinden. Man kann das alles so machen, und das ist die Freiheit eines superfreien Landes wie Amerika, dass sich das Land in jede Richtung entwickeln kann. Und es wäre ja auch möglich gewesen, dass lustigerweise in dem urkapitalistischen Amerika Bernie Sanders, ein Sozialist, US-Präsident geworden wäre. Dass jemand wie Trump überhaupt Kandidat der Republikaner werden konnte, der ein totaler Maverick und Außenseiter in der Partei war, keiner aus dem Establishment mochte denn, dass er überhaupt einen Punch hatte, signalisierte, dass da was im Kippen ist. Dass jemand wie Bernie Sanders, der früher bei den Demokraten, don't forget, Kennedy, Bill Clinton, Barack Obama, alles Männer, total in der Mitte angesiedelt, Jimmy Carter, dass der überhaupt so weit kommen konnte, ist auch ein Zeichen dafür, dass dieses Land in diesen Veränderungsprozessen droht, seine Mitte zu verlieren. Ich bin total bei dir. Ich glaube, Joe Biden wird versuchen, und er ist ja ein total ruhiger und klar denkender, artikulierender Mensch.
Ich würde sagen, das ist ja wie an die weiße Wand starren, was dem Land wahrscheinlich derzeit ganz gut tut.
Ja, ich glaube, er ist, wie wir beide, auch ein Petrolhead, ne? Hat eine fantastische Corvette, um die ich ihn sehr beneide.
Jetzt hast du mich wieder.
Er hat eine tolle Rede gehalten in diesem entscheidenden Moment und hat aufscheinen lassen, wie wichtig es ist, wenn da jemand steht, der die Würde der Demokratie, des Amtes, auch der Herausforderung vollumfänglich für sich annimmt und weiß, wie wichtig sein Job jetzt sein wird. Und ich traue das auch Kamala Harris zu. Und es wird jetzt eine große Herausforderung. Ich sage nur, dass es so weit kommen konnte, hat logischerweise natürlich vor allem mit Trump zu tun und seiner Art, Politik zu machen, seiner Art, mit Medien umzugehen, seiner Art, mit Lügen und Verschwörungstheorien umzugehen.
Klar, und natürlich auch dieses grollende S loszulassen, was in der Gesellschaft auch immer schon da war, vor allen Dingen in dem Falle natürlich bei den Rechten und bei den Faschos, deren Karneval wir dann gestern gesehen haben. Ich verstehe, was du meinst. Du darfst auch gerne natürlich noch zwei Sätze dazu sagen. Wir müssen nur zum nächsten Thema kommen, sonst wird das heute eine Folge, die noch länger ist als die mit Stuttgart-Barre. Das wollen wir ja auch
das nicht. Will, also länger als Stuttgart-Barre will ich auf gar keinen Fall. Ich würde nur empfehlen, für alle, die es wirklich interessiert, ich habe das sehr ausführlich kommentiert und wir haben heute verschiedene umfängliche Texte und Analysen dazu. Übrigens auch einen fantastischen Text von Hannes Stein, ein Kollege, der vor 10 Jahren nach Amerika gegangen ist, Amerikaner geworden ist und bei den Republikanern war und wegen Trump bei den Republikanern ausgetreten ist. Und er schreibt so eine Dystopie darüber, was aus Amerika passiert, wenn diese Spaltung sich verschärft, und schreibt da über Amerika 2060, wie sich ein Teil der liberalen, aufgeklärten West- und Ostküsteneliten dann Kanada zuschlagen. Das ist ein ganz toller Text, weil ich glaube, dieses Land steht wirklich an der Wegscheide. Wenn es so weitergeht, du kennst die Umfragen, roundabout 1/3 bis 40% der Wähler dort glauben, dass es da Fragezeichen an der Legitimität der Wahlentscheidung gibt, ja. Egal wie getürkt das ist. Ich will das überhaupt nicht schönreden. Das ist alles total bescheiden und unerträglich. Und auch die Art und Weise, wie Trump es nicht geschafft hat, mit einer Niederlage umzugehen.
Das kann man so
sagen,
ja.
Trotzdem ist, glaube ich, die Art der Auseinandersetzung, wie sie gerade geführt wird, wenig hilfreich, wenn es darum geht, am Ende, dass wir uns alle wieder in der Mitte versammeln.
Blattgold.
Ramelow fordert noch weitreichendere Corona-Einschränkungen, das steht in der Welt. Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow plädiert für noch striktere Beschränkungen. Wir müssen endlich in einen richtigen Lockdown gehen. Außerdem bedauert er seinen früheren Widerstand gegen härtere Maßnahmen. Ja, es ist so, Bodo Ramelow hadert sehr mit sich selbst. Er hat ja auch gestern in der Sendung Markus Lanz gesessen, hat nochmal über den 28.10. gesprochen, den Tag, an dem die Schaltkonferenz mit der Kanzlerin war, die damals schon härtere Maßnahmen gefordert hat und sagte bei Lanz, ich habe es noch genau im Ohr, dass die Bundeskanzlerin eindringlich gesagt hat, es werden Zahlen auf uns zukommen, da werden wir uns noch sehr daran erinnern und wünschen, dass wir sie wieder hätten und ich muss sagen, sie hat recht gehabt und ich habe Unrecht gehabt, das ist ungewöhnlich und jetzt kritisiert er die Ungleichheit der bisherigen Maßnahmen, dass halt eben ausschließlich Gastronomen, Hoteliers und Solo-Selbstständige betroffen sind, während die gesamte weitere Wirtschaft so tue, als wäre nichts. Also sein Vorschuss ist, einfach jetzt alles stilllegen. Ist das eine Art pandemischer Sozialismus? Allen soll es gleich scheiße gehen? Oder ist es womöglich ein kluger Vorstoß?
Naja, also keine Ahnung. Ich finde, klug ist Ramelow auf jeden Fall, obwohl er ein Sozialist ist. Und der macht ja manche Dinge auch richtig. Mhm. Bei dieser ganzen Corona-Politik gibt es erstmal, über allem steht, wir waren da noch nie. Das ist eine einzigartige Herausforderung. Und in solchen Situationen macht eine Gesellschaft Fehler, macht die Politik Fehler, machen alle irgendwie Fehler und wir lernen schnell dazu. Was mir am meisten Sorge macht, ist eigentlich so die Willfährigkeit, mit der wir Freiheitseinschränkungen in weiten Bereichen der veröffentlichten Meinung einfach so hinnehmen. Mhm. Wir haben ja mit Boris Palmer immer wieder einen Autor, OB,
ist auch Tübingen. Sehr beliebt, ja. bei gerade bei Linken.
Ja, es ist ein Grüner, es ist ein Hardcore-Grüner, mehr Radwege als in Tübingen gibt es nirgendwo. Es gibt ja die Grünen, die
und sind Solardächer auch.
Ja, es gibt da alles, was Grüne wollen. Es gibt nur nicht das, was die Grünen, die eigentlich Rote sind, wollen. Nämlich sozusagen so eine sozialistische Zwangsbeglückung. Das ist ein unabhängiger Denker und er hat andere Konzepte gemacht. Er hat gesagt,
Sie mich an dieser Stelle heftigst intervenieren, aber ich lasse dich ausführen.
Gut, da bin ich dir sehr dankbar und weiß das auch sehr zu schätzen. Auf jeden Fall, der hat dir gesagt, man muss die Risikogruppen schützen, man muss andere Wege gehen. Mhm. Ich finde,
er hat vorher auch andere Sachen gesagt.
Ja, er hat viele andere Sachen gesagt, wie viele andere Leute auch. Und es gibt ja sozusagen, aber das ist jetzt eine Nebendiskussion, die können wir gerne führen, dass bei Leuten, die nicht so einen bequemen Korridor bedienen, der sich moralisch auf Twitter-Bios gut anfühlt, dass man da immer wieder 2, 3 Zitate rauszieht und versucht, die damit zu erledigen. Ja. Boris Palmer hat eine gute Politik gemacht und macht eine gute grüne Politik. Ja. Wir sind total anderer Meinung, wenn es um Tempolimit, Radwege, etc. geht. Aber ich respektiere ihn, weil er in der Lage ist, auch unabhängig von irgendwelchen Konsensmeinungen, die sich gerade so durchsetzen, andere Konzepte zu wagen.
Aber Tübingen hat halt eben auch nur 90.000 Einwohner.
Ja, ne? Aber trotzdem.
Also das Tübinger Modell.
Ja, ja, aber das Tübinger Modell, würde ich sagen, guck dir jetzt mal an, Neukölln und Kreuzberg, wo SPD und Grüne, Kreuzberg ja vor allem, Kreuzberg-Friedrichshain angucken, da regieren die Grünen, die sozusagen all ihre moralischen Kategorien für sich selber relativ hoch einschätzen, wo gar nichts funktioniert. Nochmal zur Ramelow-Frage. Vielleicht wäre es besser gewesen, im entscheidenden Moment einen ganz knallharten, ultraharten Lockdown zu machen, um dann zu sagen, danach gehen wir raus und wir haben es irgendwie verfolgbar gemacht. Ich sehe es nur nicht. Ich sehe das Impfdebakel. Ich sehe, dass weite Teile der Gesellschaft kein Problem damit haben, sozusagen Freiheitseinschränkungen in ungeahntem Ausmaß relativ kritiklos hinzunehmen. Und ich sehe sozusagen eine Verbotsgeilheit von Milieus, ob die jetzt rote Irokesen haben oder grüne Haare oder irre krasse Lederjacken. Das ist sozusagen neu.
Ja, aber hat diese, ich zitiere, Verbotsgeilheit nicht auch damit zu tun, dass alle die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen, auch wenn es persönliche Einschnitte sind, auch tatsächlich erkennen? Also bei mir ist ja auch so, ich habe auch keinen Bock darauf. Ja? Ich verstehe aber, dass man derzeit mit dem Rasenmäher über alles hinweggeht, weil sie, und das hat natürlich auch ein bisschen was mit einem gewissen Scheitern zu tun, derzeit nicht hinterher sind, was die Infektionen angeht und derzeit keine andere Wahl haben. Die Gründe dafür sind natürlich vielfältig, keine Frage. Nur die Frage ist halt, was wäre denn jetzt die Alternative? Speziell, wenn man so auf die europäischen Nachbarstaaten guckt. Was willst du denn dann machen in diesem Moment? Ich gebe nur allerdings auch ganz klar zu erkennen, dass ich von den Einschnitten wirtschaftlich nicht so heftig betroffen bin wie viele andere, die meines Erachtens zu Recht sich darüber beschweren. Das möchte ich an dieser Stelle auch einordnend dazu sagen.
Ja, also das ist das eine. Ich meine, es wird ja auch vor allem entschieden von Leuten, die ihr ganzes Leben lang immer nur im öffentlichen Dienst gearbeitet haben oder aber in öffentlich-rechtlich finanzierten Medien. Da kennt man sowas wie freie Wirtschaft überhaupt nicht und deren Nöte. Das aber mal hintangestellt. Ich glaube, das wirklich große Problem ist, dass wir zum Beispiel, Stichwort Datenschutz, für mich als Liberaler ein wichtiges Thema. Mhm. Aber bevor ich aus dem Datenschutz einen Popanz mache, der eine Corona-App vollkommen untauglich macht,
ja.
Warum? Warum hat man das nicht
ja.
früher geändert? Stichwort,
das hätte uns
Schutz
sehr geholfen.
Der Altenheime, Schutz der Gruppen. Ja. Wir kennen die Todeszahlen, es sind 80+. Da hätte man ein ganz anderer Früh, viel mehr Testungen. Das war ein einziges Chaos, dass Neukölln unfähig ist, über verschiedene Tage einfach zu melden, was man für eine Inzidenz hat, was sozusagen für uns als Autofans, ja, wir fahren ohne Armaturenbrett in Nebel rein. Das kann alles nicht sein. Und ich finde, bei all den Themen und Problemen kann man verzeihend sein und so weiter. Aber immer sozusagen mit der Ultima Ratio zu kommen und dann machen wir eine Corona-Leine. Oder mein fränkischer Landsmann, den ich ja sonst sehr verehre, sagt, wir müssen die Zügel bei den Bürgern fester anziehen.
Ja, ja.
Und so, und dann geilen sich alle drauf auf und sagt, ey super, jetzt finde ich den Söder auch attraktiv, wenn er gewissermaßen so einen staatsautoritären Ton anlegt.
So der Christian Grey, der Ministerpräsident,
ja,
der, so,
ja,
der so gewisse Geißelungssehnsüchte.
Ja.
Aber die Leute wollen Führung.
Ja.
Du merkst doch, der Sound
ja.
kommt aber ja
Horror.
Auch an. Also du merkst,
Horror.
Die Leute brauchen
Horror.
Aber, ja, aber Horror. Sie sehnen sich
Horror.
Nach jemandem,
Horror.
Der einen klaren Kurs
ja,
vorgibt.
Absolut.
Selbst wenn die Zahlen
Albtraum.
Das in Bayern so gar nicht hergeben. Gut, dass das einem Liberalen zusetzt, kann ich besonders verstehen.
Ja, das ist so ein, also wie gesagt, ich finde ja unbedingt nach Ludwig Erhard müsste nach einem vierter Kanzler brauchen wir dringend einen aus Nürnberg. Aber Söder stellt meine Zuneigung wirklich auf eine große Probe. Und ich finde, diese Diskussion haben wir ja ähnlich und verschoben auch in der Klimadiskussion, anstatt über Innovation zu reden, über das, was möglich ist, ist sozusagen dieser Wille, seinen eigenen Lebensentwurf, den man für moralisch gerechtfertigt und besonders überlegen einschätzt, dass man den den anderen Leuten drüber ziehen will und ihnen das, was sie so bislang an ihrem Leben genießen, verbieten will, weil es nicht in diesen Korridor passt, dass das jetzt eine vermeintlich progressive Haltung sein soll. Ich kapiere das nicht. Ich kapiere auch nicht die linken Intellektuellen, die da mitjubeln. Ich freue mich, dass wir im Augenblick mit Autoren wie Andreas Rosenfelder und Phil Friedrich neue, eigentlich eher linksliberale oder sogar linke Stimmen bei uns in unserer Gruppe begrüßen können. Julian Niederrümelin, die schreiben
aber,
bei
uns. Aber Ulf, die Dringlichkeit des Klimaschutzes. Wir beide sind Petrolheads, haben wir schon festgestellt.
Ja.
Und lieben alte Autos. Ich auch, ganz klar. Aber die Dringlichkeit des Klimaschutzes, die kann man ja nicht komplett wegignorieren, oder?
Macht ja
ich
niemand.
Ich meine, dass,
macht
dass
ja
Luisa
Neubauer
und
ja
Co. aus ihrer Warte natürlich sagen, die Zeit drängt. Und weil sie sich das Thema auf die Fahne geschrieben haben und die Sinnhaftigkeit des Klimaschutzes vielleicht etwas mehr erkennen als du und ich, es ist doch völlig nachvollziehbar, dass die aus ihrer Perspektive sagen, wir haben keine Zeit, oder? Ist doch, das kann man doch verstehen.
Du, ich kann alles verstehen. Ich verstehe ja sogar den Mann mit den Hörnern, der sich tätowiert ins Kapitol. Ich versuche
oh,
immer...
Das, da werden dir die Herzen jetzt besonders
ja,
zufliegen, dass du diese beiden...
ich versuche immer, alle Leute zu ihren Bedingungen zu verstehen. Und das Urteil kommt ja erst danach. Ich will damit nur sagen, wir sehen ja jetzt, wir haben den Flugverkehr halbiert, ja, durch Corona.
Mhm.
Das ist heute die Zahlen. Wir haben ein Niveau an Flugverkehr wie in den 80er Jahren. So. Und dann gucken wir uns an, was seitdem passiert ist. Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist, man sieht ihn, aber er ist nicht in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, da kommen wir nahe an das, was wir brauchen, um dieses 1,5-Ziel zu retten. So, dann sehen wir gleichzeitig zwar diese Woche eine sehr schöne Grafik, wo der CO2-Wachstum herkommt. Wir wachsen nicht in dem Ausmaß, dass wir das große Problem sind, sondern es ist vor allem der Wachstum im asiatischen Raum, es ist der Wachstum vor allem von China, von Indien, von anderen Ländern und zu glauben, dass wenn wir jetzt alle fleißig Veganer werden und keine Inlandsflüge mehr machen, dass das dann sozusagen die große Wende zu irgendwas bedeutet.
Klar.
Das ist einfach sozusagen,
aber es entsteht ein uns falsches auch nicht
Bild, dass mit Verboten bei dieser großen Herausforderung irgendetwas gemanagt wird. Das entmutigt Leute, das geht ihnen auf den Senkel. Ich habe schon, um jetzt mal so mein Drei-Punkte-Programm, ja,
wir können aber bitte nicht Stau die drei Punkte, Ulf, wir haben abschätzen. Keine Zeit. Was? Sag nur einen der Punkte. Sag einen der drei Punkte, wir müssen nämlich weitermachen.
Für uns Petrolheads Road Pricing. Wir könnten morgen mit der Technologie, die wir haben, Staus auflösen.
Road Pricing? Also die Maut?
Nee, Maut ist eine dumme Angelegenheit. Road Pricing heißt, eine Straße hat zu einem gewissen Zeitpunkt einen sehr hohen Preis, wenn alle da fahren wollen, und zu einem Zeitpunkt, wo niemand da fahren will, einen sehr niedrigen Preis. Und diese Art von einfacher technischer Lösung, die ist möglich, das ist mit jedem Smartphone möglich, könnte innerhalb von no time diesen immensen CO2-Verbrauch bei Staus, diesen immensen Verschleuderung von Zeit und Ressourcen, volkswirtschaftlich vollkommen absurd, das könnte man innerhalb kürzester Zeit auf Null stellen. Ich habe mit Kretschmann drüber geredet, ich habe mit Hofreiter drüber geredet, die sagen das ja, aber Vorsicht können wir ganz schwer machen, weil die soziale Frage. Dann können nur noch die fahren, die sich das leisten können. Dann sage ich, ja, aber wenn ihr das wollt, wenn wir wirklich sagen, die Klimafrage ist das, dann ist das ein innovativer Weg. CO2 muss als Rohstoff genutzt werden mit E-Fuels. Natürlich müssen wir raus aus der Kohleverstromung. Kohlekraftwerke sind unsinnig. Deswegen AKWs wieder nachdenken. In England entstehen Kernfusions-Startups. Wir müssen uns mit Innovation auseinandersetzen und nicht mit Verboten.
Aber Ulf, bevor wir jetzt beide der Kernfusion jetzt auch noch die ganz großen Herzen zuwerfen, ich glaube, das müssen wir dann in der nächsten Folge nochmal besprechen.
Gerne.
Wir kommen nämlich jetzt, es gibt nämlich hier einzelne Rubriken, auch wenn das heute so ein bisschen untergeht, aber das ist es wert.
Habe ich wieder alles kaputt gemacht.
Ist egal. Ja, du bist ja ein disruptiver Geist, von daher.
Ganz weit vorne.
Die FAZ schreibt, Tesla-Chef überholt Jeff Bezos. Elon Musk ist jetzt der reichste Mann der Welt. Ein weiterer Aktienkursanstieg macht den Tesla-Chef zum reichsten der Superreichen. Ihm folgen vor allem andere Tech-Unternehmer. Ja, Jeff Bezos ist jetzt nur noch der zweitreichste Mensch der Welt, denn Elon Musk hatte einen Aktienkursanstieg um ungefähr 5% und jetzt hat er 190 Milliarden Dollar. Ist natürlich auch bitter. Also Jeff Bezos wünschen wir jetzt natürlich flott eine zweite Pandemie, damit das auch wieder da für ihn nach oben geht.
Das finde ich zynisch.
Das ist reichlich zynisch. Aber ist so ein schönes Zeichen eigentlich auch. Ne? Umgeh die Steuern, dampe Löhne, dann kannst auch du es schaffen, der reichste Mensch der Welt zu werden. Jubelst du mit, Ulf?
Ja, absolut. Ich finde Elon Musk, ich habe ihn kennenlernen dürfen, als er bei uns den Axel Springer Award bekommen hat.
Für was?
Das ist der brillanteste. Ich war ja ein Skeptiker, weil ich die Autos nicht so toll fand.
Ich bin auch kein Fan des Designs, muss ich sagen.
Der ist brillant.
Ja?
Und das ist der ernsteste, philosophischste, intellektuellste, künstlerischste und auf eine total verrückte Art
nicht so
Deutschland
rüber.
So sehr liebende Unternehmer, genau solche Leute, der hat uns erzählt, wie er auf dem Mond und auf dem Mars Städte bauen will. Und das ist so einer, der es bringt. Das ist nicht einer, der in irgendwelchen Talkshows brilliert. Das ist auch nicht einer, der glaubt sozusagen mit irgendwelchen moralischen Wertschätzungen über dies und jenes die Welt zu verändern. Der verändert sie einfach. Und wir werden keine Krise lösen ohne solche Leute. Klimakrise ist etwas, was man nur mit den Elon Musk dieser Welt hinbekommt. Und interessant, wenn ich das noch sagen darf,
ja.
Als er gefragt wurde, was ist denn die größte Bedrohung, dann hat er nicht gesagt Klima, sondern für ihn Artificial Intelligence. Er hat die größte Sorge,
dass
die Computer in 5 Jahren soweit sind, dann sind sie schlauer als wir. Und er sagt, wenn die anfangen, das Gefühl zu haben, dass wir eigentlich stören für die Weiterentwicklung, dann konstruieren die ein Virus, der so infam ist, dagegen ist Corona Kindergarten. Also so hat er es nicht gesagt. Ich übersetze es mal für uns, für dich als Ruhrpottler, ja. Für mich als erdigen Mittelfranken sozusagen so, dass wir beide das verstehen. So habe ich diesen hoch intelligenten Mensch verstanden. Und da denke ich dann länger drüber nach, als über Moral und Bußpredigten von Herrn und Frau sowieso.
Ja, da gehen wir ja schon mal gut gelaunt ins Wochenende. Ich meine, schlauer als die im Kapitol sind die jetzt auf jeden Fall schon. Wir kommen hierzu.
Papala Paparazzi.
Die Gala meldet, Kim Kardashian, ihre Vorgehensweise bei der Scheidung ist außergewöhnlich. Zwischen Kim Kardashian und Kanye West soll es nach 8 Jahren Beziehung endgültig aus sein. Nach den ersten Scheidungsgerüchten gibt es jetzt Details zum Eheaus. Eines davon verblüfft, also dieses verblüffende Detail soll sein, dass sie die Scheidungspapiere erst unterschreiben will, wenn alle Details geklärt sind. Das hat mich ehrlicherweise überhaupt nicht überrascht. Ich bin auch geschieden. Für mich ist das relativ normal. Man ist ein bisschen überrascht darüber, dass sie versucht, so die ganze PR-Geschichte um diese Scheidung herum zu kontrollieren, wie eigentlich sonst nur Profifußballclubs, wenn ein Vertrag aufgelöst wird. Das finde ich spannend. Du bist ja auch ein Fan von Rap, wenn ich mich nicht irre. Ja. Kanye West, ich finde die Entwicklung von Kanye West und wie schlimm sich das entwickelt hat, merke ich daran, dass ich nach Jahren plötzlich denke, wie kann die denn mit dem zusammen sein? Ich weiß, am Anfang der Eheschließung, da ging mir das noch umgekehrt. Ich weiß nicht, wie verfolgst du das, was da passiert?
Ja, ich verfolge das natürlich nur aus musikalischer Richtung.
Natürlich.
Und für mich ist Popkultur eigentlich alles. Politik ist wichtig, aber sozusagen so mein ganzes Herz gehört der Popkultur. Und es gibt diesen wunderbaren Moment in der amerikanischen Serie Entourage mit meinem großen Idol Ari Gold. Ja. Und da fliegt Kanye West, die Helden von L.A.
Ich sehe dich so durchs Weltgebäude laufen.
Ja, da fliegen die von L.A. nach Cannes in so einem riesigen Jet, der Kanye gehört. Und dann gehen die nach oben, dann gibt es noch zwei, drei irre, natürlich, ich lehne sie absolut ab, politisch unkorrekte Frauenwitze, ja, ganz, ganz schlimm. Und
ja,
dann,
natürlich.
Und dann wird eingespielt Good Life von Kanye West und dann sieht man diesen Chat so nach oben, ist auch ökologisch absolut unverantwortlich, die Witze sind unverantwortlich, die beiden Masseusinnen, die als Stewardessen arbeiten, alles absolut unverantwortlich, aber ich gucke das und ich schmeiß mich
die
weg
Serie
vor Lachen.
Die Serie ist ja auch schon ein bisschen
das ist
älter.
Wunderbar. Die ist wunderbar, die ist großartig und das ist sozusagen, das ist so ein Bollwerk der Freiheit, diese Serie, und ich gucke das an und ich finde Kanye als Musiker super. Ich habe allerdings bei Kim Kardashian, wir können ja in so einem Podcast auch mal am Freitagmorgen einen kleinen Exklusiv-Info rüberwachsen lassen.
Ja, der hau raus. Dafür haben wir dich doch hier.
Ihr müsst mal checken.
Du kannst ja nicht nur Grüne beschimpfen, du musst uns jetzt hier auch mal Infos liefern.
Ich liebe die Grünen. Annalena Baerbock wird eine sensationelle Kanzlerkandidatin.
So, jetzt reden wir.
Das ist doch vollkommen klar. Ich habe nur apropos Grüne. Ihr müsst mal gucken. Die Ehe
Nein, bitte nicht nochmal die Grünen. Bitte.
Pass auf, die Ehe fing an zu kriseln, als Peter Unfried von der Taz anfing, Kim Kardashian auf Twitter, wie soll ich sagen,
zu stalken,
so interessant zu finden.
Ach, guck an.
Da ging was los und ich weiß nicht, wir müssten mal Peter, du müsstest vielleicht mal Peter in den Podcast holen, ob da irgendwas ist. Auf jeden Fall. Das ist absolut synchron gelaufen.
Ach, guck mal, siehst du, gut zu wissen. Weil ich habe nämlich nur die Information, dass es wohl so ist, dass Kim Kardashian einfach mit diesen irren Tantrums von Kanye West immer weniger umgehen kann, während Kanye West diese Öffentlichkeitsgeilheit des Kardashian-Jenner-Clans nicht mehr ertragen kann. Und er war ja jetzt noch auf dem 40. Geburtstag von Kim Kardashian und war wohl nur sehr kurz dort. Was er aber noch gemacht hat, war dieses Hologramm von ihrem verstorbenen Vater Robert Kardashian ihr zu schenken. Das heißt, er ist nur kurz da gewesen und hat trotzdem sichergestellt, dass er noch persönlich für den weirdesten Moment auf der gesamten Party gesorgt hat. Das finde ich beeindruckend. Jetzt ist es nur interessant, sie will ja Anwältin werden und er US-Präsident. Das ist natürlich komplett irre. Also ihr Plan, für ihn sehe ich eigentlich ganz gute Chancen, wenn man sich die Entwicklung der USA so ansieht.
Nee, ich glaube es nicht, weil ich glaube, das Kapitel verrückte Präsidenten ist jetzt für 25 bis 30 Jahre erstmal erledigt. Hoffentlich.
Ja, denkst du? Werden wir nicht in ein paar Jahren sagen, Trump, ach, das war noch einer. So ähnlich, wie wir jetzt über George W. Bush denken, der jetzt so ein netter, gemäßigter Opa ist.
Ja, ich habe ja damals schon so über George W. Bush und alle Neocons gedacht. Ich fand ja Nation Building von Bill Kristol immer eine gute und interessante Idee. Aber das mal beiseite. Nein, ich glaube, die Craziness von Trump, also sagen wir mal so, das geht nur, wenn viel, viel mehr kaputt geht in dem Land.
Ja.
Und das ist jetzt Aufgabe von allen, Zivilgesellschaft und Politik, das zu verhindern, dass der nächste crazy guy da an die Macht kommt. Aber jetzt um das viel wichtigere Thema, Kardashian-Clan und so weiter. Ich habe ja eine kleine Schwäche für Kendall Jenner.
Mhm.
Die fährt unfassbar gut Ferrari und Porsche. Und auf Instagram, die Fotos von ihr, die ist, glaube ich, gar nicht so klassisch eine Intellektuelle. Aber ich finde, wie die so an so Autos steht, das beeindruckt mich sehr. Und wenn Kim Kardashian Anwältin ist, die ist mir eigentlich egal. Da würde es mich nur freuen, wenn Peter, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
zwei Dinge von unterschiedlichem Nachrichtenwert. Das Titelbild der Bild ist heute Mr. Hass. Ein Foto von Trump, Mr. Hass. Ich muss ehrlicherweise zugeben, wenn ich mir die Berichterstattung der Bild der letzten Jahre über Trump so ansehe, hat mich das schon überrascht, dass die Bild jetzt so deutlich Trump als Hassprediger darstellt. Ich hatte bei Julian Reichels Bild häufiger das Gefühl, dass er der direkte Pressesprecher von Trump ist, so was Pompeo und Grenell angeht. Ich finde das eine interessante Entwicklung. Ich weiß nicht, wie du das beurteilst, so aus dem Herzen des Springer-Konzerns. Wie spricht man darüber, so auf den Weltfluren?
Wir sprechen gar nicht im Augenblick auf den Weltfluren, weil Corona-Time ist und wir, bis auf den Chefredakteur und zwei Leute, die da noch im Newsroom sitzen, alle Mitarbeiter selbstverständlich nach Hause geschickt haben. Ich finde, Julian hat einen hervorragenden Kommentar geschrieben. Ich finde auch sozusagen diese eindimensionale Feindbildfigur, die man aus Julian gemacht hat, die geht einfach an so vielen Sachen vorbei, an den Zwischentönen, an all dem, was er über Amerika weiß. Ich glaube, es gibt weniger.
Also ein bisschen mehr als nur Zwischentöne wären noch ganz gut gewesen,
oder? Ja, aber die gab es ja auch.
Ja auch mal etwas deutlicher.
Ich glaube, anders als alle, die Julian Reichelt kritisieren, kenne ich ihn wirklich. Ich lese auch seine Texte, ich verfolge die Bild naheliegenderweise sehr genau. Und das Bild, das von der Bild-Zeitung so verbreitet wird und von Julian, der ist sicherlich bei vielen Diskussionen relativ robust eingestiegen. Und natürlich macht man auch ein anderes Mal auch einen Fehler, machen wir alle.
So ähnlich hat man über Trump auch gesprochen, dass er robust eingestiegen ist
in Diskussionen. Ja, aber ich finde, ihn damit zu vergleichen, ist halt einfach infam, weil er zum Beispiel
Stichwort AfD,
die klare Haltung der Bild-Zeitung zur AfD und jetzt eben auch die Kommentierung, was Trump betrifft. Also jeder soll sehen, ob er mit Boulevard glücklich wird, ob ihm die Bild Freude macht oder nicht, ob er den Kurs, den Julian da fährt, der ja auch sehr gut funktioniert, wenn man sich anguckt, welche Art von Diskurs prägende Kraft die politischen Kurs aus der Bild machen.
Gilt das, jeder soll sehen, nur für die Leser oder auch für die Macher?
Das weiß ich nicht. Ich bin ja auch nicht der Sprecher von der Bild. Ich sag einfach nur, mir geht sozusagen das Gebäsche gegen ihn und die Bild einfach, das geht mir so auf dem Senkel. Auf der anderen Seite, es geht ja in leicht gebrochener Variante auch oft genug gegen die Weltgruppe. Am Ende macht uns das ja alles stärker. Ne? Also jeder dieser Angriffe, insbesondere dann, wenn es von Leuten kommt, die erkennbar werden lassen, dass deren Utopie eigentlich ein neues Deutschland ist oder WDR für alles und jeden. Wenn die gegen uns so loslegen, wie sie loslegen, und auch gestern und vorgestern wieder Tweets, wo ich versuche zu sagen, Amerika muss sich einen, dass dann irgendwelche linken und linksradikalen Feuilletonisten ihre Likes vor allem nicht über Trump twittern, sondern über meinen Tweet dazu. Und das ist dann deren Hauptshow. Gut für uns, der Name ist richtig
geschrieben. Wer sind denn die, darf ich, also bevor ich den Sack zumache, wer sind denn die linksradikalen Feuilletonisten? Kannst du einen Namen nennen? Ich habe das jetzt nicht alles verfolgt.
Nein, ich glaube, es gibt ja auch in liberalen Zeitungen, hält man sich halt irgendwie sozusagen einen wirklich radikalen Linken. Den gibt es ja auch bei einer konservativen Tageszeitung und die dürfen dann halt so losrappen und haben da eigentlich eine ganz klare, funktionale Aufgabe und verwechseln es trotzdem ab und an, wenn sie ganz mutig sind am Feierabend auf Twitter mit so einer richtigen Rebellion. Ich finde es rührend und ich finde es auch ein bisschen heiter.
Also wir stellen fest, zum Diskurs etwas Fruchtbares beitragen wird Twitter bis auf Weiteres vermutlich aufgrund der Zeichenanzahl und der Lautstärkenaffinität vermutlich nicht. Können wir uns darauf verständigen?
Absolut. Für mich ist es das ideale Marketinginstrument und bei uns funktioniert es, was Reichweite und auch Sales von Abos betrifft, einfach sehr gut.
Das subsumieren wir dann unter der Rubrik
Die gute Nachricht des Tages.
Und damit bedanke ich mich bei dir, lieber Ulf, das war sehr schön. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einen Hauch mehr Puls, als ich es in den anderen Sendungen habe. Aber
ist das gut oder schlecht?
Ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr gut. Wir lieben ja beide den roten Bereich und wir haben es ja gerne hochtourig. Also von daher, ich komme damit schon klar. Schön, dass du da warst und komm gerne wieder,
immer,
wenn du magst.
Wenn ich darf, sehr gerne.
Ja,
Micky, bleib gesund.
Bis du dann. Auch. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Die heutige Episode wurde präsentiert von der Coro Drogerie. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.